Die letzte Meile, die letzte Kilometer sind nämlich kostentechnisch der Treiber beim Versand. Deshalb arbeiten auch mittlerweile so viele Experten aus der Logistikbranche und generell Wissenschaft an kostengünstigen Alternativen oder diese letzte Meile anders zu denken, auch anders anzupacken.
Ja, du hast ja jetzt schon einige Antriebsarten erwähnt, Elektro, Wasserstoff. Welches ist denn so die Antriebsart der Zukunft? Habt ihr dazu Zahlen mitgebracht? Was ist Dropshipment, Niklas, und was hat Temu damit zu tun? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Heute bei mir vor Mikro aus dem Forschungsbereich Logistik mein Kollege Niklas Danislawski. Wirtschaftliche Perspektiven im Spannungsfeld geopolitischer Verwerfungen. Das Leben ist ein Ponyhof, wie ein digitaler Zwilling die operative Logistik bei Schleich verbessert hat. Was haben ein iPhone und eine Kartoffel künftig gemeinsam? Next Generation Integration. Smarte Software kombiniert automatische Lager mit mobiler Robotik. Diese Aussagen machen doch Lust auf mehr. Nächste Woche findet zum 30. Mal die LOG, der Handelslogistik-Kongress, statt. Weit über 350 Menschen, die was mit Handelslogistik zu tun haben, kommen zu uns nach Köln in die Messe, um sich mit Input rund um die Logistik-Trendthemen zu versorgen und mit Branchenkollegen in den Austausch zu gehen. Die Konferenz habe ich zum Anlass genommen und mir meinen Logistikkollegen einmal eingeladen, um endlich mal wieder über aktuelle Trends und Herausforderungen zu sprechen. Niklas Danislawski, Projektmanager Handelslogistik. Hallo Niklas, ich freue mich heute mit dir über Logistik zu sprechen.
Hi Caro.
Ja, nächste Woche steht eure Konferenz, die LOG, der Handelslogistik-Kongress, an. Ihr feiert schon 30-jähriges Jubiläum. Ihr schreibt auf eurer Webseite, eigentlich könnte jeden Tag ein Logistikkongress stattfinden, denn täglich werden die Supply Chains des Handels und der Konsumgüterindustrie bis an ihre Grenzen gefordert. Gleichzeitig sollen die Netzwerke effizienter, nachhaltiger und belastbarer werden. Ja, bevor wir da inhaltlich eintauchen und auch später noch über deine Studienergebnisse zum Thema Antriebsarten sprechen, interessiert mich, was machst du denn als erstes, wenn du morgens bei einer Konferenz ankommst?
Die Arbeit beginnt für mich tatsächlich sofort, da ich die Kollegen beim Empfang bei der Registrierung der Teilnehmenden unterstütze. Danach werde ich mich aber darüber freuen, was wir in diesem Jahr natürlich für ein hochkarätiges, interessantes Programm auf die Beine gestellt haben. Und dann werde ich alle meine bekannten Gesichter begrüßen, aber auch freue ich mich darüber, neue Gesichter kennenzulernen und auch zu sehen und das Who is Who der Logistikszene zu begrüßen.
Das ist deine zweite Log, ne?
Ja, ist korrekt. Das ist meine zweite Log, deswegen ist auch alles super aufregend bei mir.
Ich kenne das noch aus dem Forschungsbereich IT, total nachvollziehbar. Was ist denn so dein Highlight nächste Woche?
Besonders gespannt bin ich auf den Beitrag von Professor Dr. Grömling zu der aktuellen geopolitischen Situation und deren Auswirkungen auf die Logistik, da sich dort auch so ein wenig mein privates Interesse umtreibt.
Mhm. Und was sind so die Top-Topics nächste Woche, die ihr da in der Köln-Messe thematisiert?
Wenn man sich die Top-Themen anschaut, so haben diese im ersten Augenblick nicht alle unmittelbar was mit der Logistik zu tun. Da wären Resilienz und Nachhaltigkeit, Collaboration und Strukturwandel, Geopolitik und Zukunft, glaube ich, ganz weit oben. Also die Megatrends, denen wir in der Logistik gerecht werden müssen.
Mhm.
Und wenn man das jetzt so ein bisschen runterbricht auf die inhaltliche und Projektebene, dann kommt man zu unseren Vertiefungsthemen, die wir in den Fachforen so ein bisschen behandeln. Das wären dann zum Beispiel IT und neue Technologien, Nachhaltigkeit, Versand- und Retourenmanagement sowie Logistiksteuerung durch Technik und Automatisierung.
Und wenn du so eine Sache rauspicken müsstest, was sollte ich denn auf keinen Fall verpassen?
Das ist ganz klar Erich Harsch, CEO von Hornbach, ehemaliger Chef von DM Drogeriemarkt und wohl einer der kundigsten Handelsmanager unserer Zeit. Da freue ich mich schon ganz besonders darauf, ihm zuzuhören.
Und gibt es noch Tickets? Ich glaube, es sind schon fast 400 Leute angemeldet, also eine große Konferenz. Kann man denn noch kurzfristig sich anmelden?
Wir nähern uns gerade der 400 teilnehmenden Marke. Platz für Teilnehmende haben wir natürlich selbstverständlich immer. Was aber schön ist, ansonsten sind wir restlos ausgebucht. Sowohl alle Plätze im Plenum als auch in den einzelnen Fachforen sind mit Partnern seit Monaten vergeben. Das macht uns Mut für die kommende Zeit in unserer Branche.
Ja, wir sprechen ja oft von smarten Lösungen, smarte Technologien, Smart Stores. Was ist eine smarte Logistik, Niklas?
Vielleicht kurz vorab zum Verständnis. Smarte Logistik bedeutet für uns die Anwendung von intelligenten Technologien und den Einsatz von Datenanalyse in Logistikprozessen. Das kann erstmal alles heißen. Dabei geht es natürlich um Effizienzsteigerung. Wie das im Detail aussieht, bleibt dabei noch grundsätzlich offen, würde ich behaupten, denn eine einheitliche Definition gibt es unserer Meinung nach noch nicht richtig auf dem Markt. Wenn man sich dem Begriff aber nähern will, dann werden einer smarten Logistik der vermehrte Einsatz von Robotik und zum Beispiel automatisierten Systemen in Lagern zugeschrieben. In diese Stoßrichtung ziehen auch ähnliche Konzepte wie zum Beispiel das Internet of Things, also die Vernetzung von physischen Objekten mit der digitalen Welt, oder Ansätze aus dem Bereich Big Data, worunter auch zum Beispiel jegliche KI-basierte Algorithmen zur Vorhersage von Nachfragetendenzen oder automatisierte Vorhersagen von Lieferungen bzw. möglichen Lieferengpässen fallen würden.
Danke schon mal für diese Einordnung. Wir sprechen heute über drei Trendthemen. Einmal Dropshipment, Last Mile und Nachhaltigkeit. Danach werden wir in eure Studienergebnisse zum Thema alternative Antriebsarten eintauchen. Temu. Ich habe das Gefühl, darüber sprechen gerade alle. Ich hatte auch an Karneval die Situation, dass ganz viele ihre Kostüme oder Kostümaccessoires irgendwie auch noch auf Temu geschossen haben. Mir werden gefühlt bei allen meinen Suchen im Internet, egal auf welcher Plattform, Produkte von Temu angeboten. Temu, ein Online-Marktplatz, vielleicht nochmal für Leute, die es nicht so auf dem Schirm haben. Da wird Mode, Elektronik, Haushaltswaren, Schönheitsprodukte, Spielzeug, Non-Food-Haustierbedarf angeboten. Die Versandkosten sind bei Temu im Kaufpreis enthalten. Und was, glaube ich, das Besondere ist, ist, dass das so ein Social-Media-Hype ist. Also wenn ich andere Leute dazu animiere, auch zu kaufen, kann ich so Rabatte kriegen. Es ist ganz viel Gamification. Also man hat richtig Lust anscheinend, diese App zu öffnen. Ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht. Was ist Dropshipment, Niklas? Und was hat Temu damit zu tun?
Okay, kurz und knapp. Unter Dropshipment verstehen wir in der Logistik ein Geschäftsmodell, bei dem der Einzelhändler Produkte direkt vom Lieferanten oder auch vom Hersteller an den Endkunden versendet, ohne, wie man es, glaube ich, kennt oder viele von euch auch kennen, in der Logistik in so verschiedenen Lagern, Warehouses oder auch Distributionszentren zwischenzulagern. Daraus resultieren letztendlich verschiedene Vorteile für den Händler, nämlich zum Beispiel geringerer Kapitalbedarf, weil der Einzelhändler zum Beispiel keine Lagerbestände halten muss, aber auch niedrige Betriebskosten, weil natürlich Kosten für Lagerhaltung oder auch Verpackung wegfallen und auch kein Versand mit einfällt, weil das ja letztendlich der Versender übernimmt. Und auch ein Lieblingswort unserer Zeit, nämlich die Skalierbarkeit. Das Geschäftsmodell ist sehr leicht skalierbar. Und wenn man das jetzt auf Temu überträgt, dann machen die das natürlich aus Kostensicht gut durchdacht, das Geschäftsmodell auf dem europäischen Markt zu implementieren. Und weil die Produktionskapazitäten letztendlich in China liegen und die dadurch kostengünstig die Waren anbieten und das deshalb einer wachsenden Beliebtheit widerfährt.
Wobei ich glaube, Temu geht richtig mit so Kampfpreisen in den Markt, mit hohen Investitionen, ist selbst wirtschaftlich nicht tragfähig. Ne? Also das wird noch spannend, wie sich das weiterentwickelt.
Ich glaube, das wird interessant, wie dann zum Beispiel andere Wettbewerber, wie zum Beispiel Amazon damit umgehen und wie das auf dem Markt dann da damit umgegangen wird und auch, ob da gegebenenfalls ein anderes Bewusstsein geschaffen wird seitens der Konsumenten, weil die Qualität, ich weiß nicht, ob da schon mal Leute von den Zuhörern jetzt bestellt haben bei Temu, aber die Qualität ist da nicht sonderlich hoch, aber das wird wahrscheinlich auch kein Geheimnis sein.
Ich bin ja mit vielen Händlern immer im Austausch, ich habe auch schon mit anderen Online-Händlern gesprochen darüber. Also das Thema haben sie durchaus auf dem Schirm. Last Mile, was ist damit gemeint und warum ist es so ein wichtiges Thema?
Also ganz einfach runtergebrochen ist damit gemeint die Zustellung an den Warenort oder die Packstation oder einer Firma. Die letzten Meter dabei sind interessant, daher kommt auch so ein bisschen die Namensgebung. Ne? Die letzte Meile, die letzte Kilometer sind nämlich kostentechnisch der Treiber beim Versand. Deshalb arbeiten auch mittlerweile so viele Experten aus der Logistikbranche und generell Wissenschaft an kostengünstigen Alternativen oder diese letzte Meile anders zu denken, auch anders anzupacken.
Und kannst du ein paar aktuelle Beispiele nennen? Was gibt es da gerade schon für Lösungen?
Na klar, die Firma Innovative Robot Delivery arbeitet zum Beispiel an der nächsten Generation von Abholstationen. Also das kennt, glaube ich, jeder. DHL ist da ganz weit mit vorne in der Innenstadt. Die gelben Paketboxen, wo man sich die Lieferung dann hinliefern kann und dann zum Beispiel nach der Arbeit einfach hingehen kann und sich die Ware abholen.
Aber auch an ländlichen Orten, ne?
Also ja, genau. Gerade da auch. Da muss es ein bisschen frequentierter wahrscheinlich geschehen, das kennt man ja auch, weil da natürlich die ganzen Cap-Dienstleister nicht so hoch oder nicht so oft hinfahren, wie zum Beispiel in Innenstädten und urbanen Gegenden. Ja, und wie gesagt, Innovative Robot Delivery arbeitet da zum Beispiel an einer mobilen Abholstation, die dem Kunden dann schon entgegenkommt, ist dann heute hier, morgen mal da. Das geht dann natürlich nur mit einer ausgeklügelten Steuerung. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Ein zweites Beispiel wäre auch die Firma Third Element Aviation, Die hat jetzt ganz neu am 21. Februar eine Flugdrohne live geschaltet. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es der Pilot noch ist, wo dann quasi mit Genehmigung des Luftfahrtbundesamtes der Regelflugbetrieb zwischen zwei in Lüdenscheid ansässigen Firmen stattfinden soll und das öfter am Tag.
Ja, wir können die Themen nur teasern, ne? Sonst sprengen wir hier den Rahmen. Alle, die Deep Dive wollen, sollten auf eure Konferenz gehen. Ich glaube, wir kommen jetzt in keiner Podcast-Folge mehr an dem Thema vorbei, das Thema Nachhaltigkeit. Welche Herausforderungen gibt es bei der Integration in logistische Prozesse?
Also um ehrlich zu sein, da müssen wir bei dem Thema aus der Logistikansicht, stehen wir da glaube ich noch ganz am Anfang. Natürlich kann man da zum Beispiel Hallendächer von Warehouses begrünen, Regenwasser auffangen, eine Photovoltaikanlage oder auch mehrere aufs Dach setzen, das Hallenlicht hier und da aktuell runterschrauben, da nur wo es nur benötigt wird, oder energiesparende Leuchtmittel einsetzen. Das gleiche gilt auch in der Transportlogistik für den Fuhrpark. Ich denke, wir müssen uns dazu die ganze Supply Chain nochmal angucken und da bei der Produktion anfangen, wo man da zum Beispiel noch Umverpackungen reduziert werden können oder generell auch ganz vermieden werden können. Wenn ich mich da richtig erinnere, ist Hornbach hier schon weit vorne unterwegs, um Potenziale zu identifizieren und zu gucken, wie man das noch besser gestalten könnte.
Also da arbeiten ja auch total viele Händler dran, ne? Sei es, dass man andere Materialien verwendet, um Sachen zu verpacken, oder auch Versandtaschen, die mehrmals verwendet werden können, ne? Also da ist auf jeden Fall auch viel im Gange. Niklas, du hast ja letztes Jahr alternative Antriebsarten untersucht. War das quantitativ oder qualitativ? Wem hast du deinen Fragebogen geschickt?
Bei der Studie, die wir neu aufgesetzt haben, die das erste Mal in unserem Forschungsbereich zu der Thematik gelaufen ist, ist das eine quantitative Studie, die Anfang September letzten Jahres auf den Markt gekommen ist. Wir haben den Fragebogen, der ungefähr 40 Fragen umfasst hat zu diesem Bereich. Den haben wir an die Logistikverantwortlichen der Unternehmen geschickt, mit der Bitte, falls sie da keine Auskunft drüber geben können, dass sie das explizit an den Transportverantwortlichen in ihrem Unternehmen weiterleiten sollen. Also die Zahlen, die wir da haben, sind, glaube ich, sehr gut und auch treffend.
Gut, genau in dieses Thema werden wir jetzt eintauchen. Wir haben ja in gewisser Weise zwei gegeneinander laufende Bestrebungen. Jeder Kunde, jede Kundin will on-time seine Ware nach Hause geliefert bekommen und wir wollen den CO2-Footprint eigentlich senken, unsere Klimaziele erreichen. Klar. LKWs spielen hier eine besondere Rolle. Wie viele LKWs sind denn so auf den deutschen Straßen unterwegs?
Ich habe das tatsächlich nochmal recherchiert und zum Stichtag 1.10.23 sind es aktuell 3.737.000 LKW, die auf deutschen Straßen unterwegs sind. Die Zahl ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zu meiner Studie, die im September rausgekommen ist, nochmal gestiegen. Die Straße ist also immer noch mit großem Abstand unser Transportweg Nummer 1 in Deutschland und wird es wahrscheinlich noch in Zukunft bleiben.
Und du hast dir die Antriebsarten angeschaut. Welche sind da wo im Einsatz?
Ja, ich glaube, da muss man einmal differenziert ein bisschen dran gehen. Wir haben da einmal den Nah- und den Fernverkehr und der Großteil des Waren- und Güterfernverkehrs ist vor allem noch dieselbetrieben. Ne?
Okay, dabei gibt so wie es, mein Auto.
Ja, kann man so sagen. Wahrscheinlich die Mehrheit der Autos auf deutschen Straßen ist da noch dieselbetrieben. Aber gerade, wie gesagt, im Fernverkehr, ich glaube, zu 99% ist der noch dieselbetrieben, gerade bei den schweren Güterlastzügen. Dabei gibt es mittlerweile schon vielversprechende Alternativen. Das wären zum einen die Elektromobilität, die, glaube ich, jeder aus den deutschen Innenstädten schon kennt, bei Transportern, bei mittelschweren LKW, aber auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, die bei größeren LKW im Einsatz ist und dann wahrscheinlich die Waren auf den Autobahnen quer durch die Republik karren.
Woran erkenne ich das eigentlich, ob ein Fahrzeug mit Wasserstoff betrieben wird?
Hinter der Fahrerkabine tatsächlich ist gar nicht so leicht erkennbar. Wenn man es noch nicht gesehen hat, befindet sich die Brennstoffzelle. Die ist aber gut verpackt, ins Gehäuse quasi verbaut. Das ist so, wie gesagt, so leicht nicht erkennbar. Und bei der Elektromobilität, da weiß man natürlich, dass es eher auf dem Nummernschild steht. Das ist relativ leicht ersichtlich.
Und man hört es nicht?
Nee, vor allem, genau, geräuscharm.
Wo ich mich wirklich dran gewöhnen muss als Fahrradfahrerin im Straßenverkehr.
Ja, absolut, das Problem kenne ich auch.
Auch hier ist es natürlich total interessant, wenn du uns aktuelle Beispiele, Use Cases nennen könntest.
Na sicher, da habe ich zwei Stück mitgebracht. Es gibt aktuell einige Pilotprojekte und einige Projekte, die schon im größeren Umfang umgesetzt worden sind, zum Beispiel von CAP-Dienstleistern.
Aber kannst du ganz kurz erklären, was CAP-Dienstleister sind? Ich habe das eben vergessen zu fragen.
Das sind Kurier-, Express- und Paketdienste.
Okay.
Dafür steht das.
Super.
Genau. Es gibt einige Pilotprojekte aktuell von Handelsunternehmen, aber auch von CAP-Dienstleistern, die in Kooperation mit weiteren Logistikakteuren stattfinden und dann natürlich auf eine nachhaltige Transportlogistik abzielen. Zum Beispiel hat die Rewe Group 2022 in Hennstedt-Ulzburg, das ist etwas weiter nördlich von Hamburg, ein neues Zentrallager eröffnet für die Belieferung der ganzen Rewe-Region Nord. Und diese Belieferung soll dann unter anderem mit einem wasserstoffbetriebenen LKW stattfinden. Und das Ganze geschieht, wie ich gesagt habe, in Kooperation mit weiteren Akteuren, zum Beispiel mit dem Unternehmen Highlane, ein Unternehmen, von dem man zum Beispiel wasserstoffbetriebene LKW leasen kann, und auch H2Mobility, welche letztendlich die Tankinfrastruktur zur Verfügung stellen für diese wasserstoffbetriebenen LKWs. Das wäre ein Beispiel. Ein Beispiel, was auch ein bisschen weiter südlich, nämlich in Hamburg, ist zum Beispiel, dass Hermes im Rahmen des Hamburger Projekts, ne, das ist also ein Hamburger Projekt, kein Hermes-spezifisches Projekt, dann in diesem Rahmen, das heißt Green Delivery Hamburg, der Name sagt es schon, Warenversorgung in Hamburg. Und die haben sich dort zum Ziel gesetzt, dass die Hansestadt bis Ende 2023, also Ende letzten Jahres, emissionsfrei beliefert werden soll. Sollte geschehen in einer mehrphasigen Umstellung, bei der am Ende über 240 vollelektrisch betriebene Fahrzeuge in allen Postzahlgebieten in Hamburg jährlich ungefähr 12 Millionen Sendungen transportiert werden sollen.
Und hat das geklappt?
Ja, die sind fertig, ne? Das wurde erfüllt, das Ziel. Das hat Hermes hinbekommen.
Ja, du hast ja jetzt schon einige Antriebsarten erwähnt. Elektro, Wasserstoff. Welches ist denn so die Antriebsart der Zukunft? Habt ihr dazu Zahlen mitgebracht?
Ja, es gibt da natürlich verschiedene Prognosen und Trends darüber, welche Antriebsarten sich in Zukunft durchsetzen werden und auch wann vor allem, ne, in was für einem zeitlichen Horizont. Das zeigen auch so ein bisschen unsere Studienergebnisse. Die alternativen Antriebsarten, die wohl am meisten Potenzial haben und auch am weitesten bekannt sind und auch diskutiert werden, die habe ich gerade schon mal erwähnt, das ist die Elektromobilität letztendlich, die auch im privaten Gebrauch schon weit verbreitet ist, aber auch die Wasserstoff- und Brennstoffzellen und durch den politischen Diskurs Anfang letztes Jahres auch die E-Fuels, die da natürlich eine Ausnahmeregelung bekommen haben. Vor allem Elektrofahrzeuge haben in den letzten Jahren, glaube ich, das hat doch jeder schon gemerkt, stark an Popularität gewonnen. Und viele Unternehmen setzen diese bereits jetzt verstärkt ein. Wir nehmen zum Beispiel an, dass Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren deutlich öfter in verschiedenen Transportbereichen zum Einsatz kommen werden. Insbesondere, sobald der technische Fortschritt steigt und höhere Distanzen durch bessere Batterieleistungen zurückgelegt werden können. Ladeinfrastruktur ist da auch noch eine relevante Thematik, die natürlich auch noch weiterhin ausgebaut werden muss, um auch neben dem privaten Gebrauch, ne, auch den Waren- und Gütertransport zu unterstützen. Aber grundsätzlich, ne, um auch noch ein paar Worte zur Wasserstofftechnologie zu sagen, dies ist auch eine vielversprechende Option, insbesondere wie gesagt für die schweren Nutzfahrzeuge, da die letztendlich auf eine hohe Reichweite angewiesen sind und die Betankung bei dieser Technologie deutlich schneller abläuft. Was natürlich optimistisch für die Zukunft stimmt, ist, dass wir in dem Bereich weltweit zunehmende Investitionen haben und auch beobachten, dass Deutschland der Infrastrukturausbau schneller vorangeht. Das zeigen auch so ein bisschen unsere Daten aus der letzten Studie, die du schon erwähnt hast eingangs, denn 30% der Studienteilnehmer sagen zum Beispiel, dass sich die Elektrotechnologie innerhalb der nächsten 3 Jahre durchsetzen wird und 48% gehen davon aus, dass das innerhalb der nächsten 4 bis 6 Jahre sein wird. Das Ganze haben wir auch natürlich für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie gefragt. Da ist es zeitlich ein bisschen nach hinten geschoben. Hier gehen 27% davon aus, dass diese innerhalb der nächsten 4 bis 6 Jahre sich durchsetzen wird und knapp 50% gehen davon aus, dass das innerhalb der nächsten 7 bis 10 Jahre der Fall sein wird. Also die Teilnehmer der Studie, die aus der Logistikbranche kommen, gehen dafür aus, dass beide Technologien innerhalb der nächsten 10 Jahre auf dem Markt etabliert sein wird.
Gut, da kommen ja einige Umstellungen auf den Handel zu, beziehungsweise auf die logistikdienstleistenden Unternehmen. Ich stelle mir so eine Umstellung auf eine Elektro-Lkw-Flotte herausfordernd vor. Was kann ich mir da so drunter vorstellen?
Ja, nicht nur herausfordernd, sondern vor allem kostenintensiv. Und das schreckt, glaube ich, viele Unternehmen ab, gerade wenn sie KMU sind, ein bisschen kleiner und solche Investitionen natürlich nicht schnell liefern können, sage ich mal. Denn grundsätzlich ist das eine langfristige Investition in eine nachhaltige Logistik, die nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Vorteile bieten kann, wenn man sie langfristig betrachtet. Aber die Umstellung erfordert, wie das natürlich mit vielen Entscheidungen in dieser Größenordnung ist, eine sorgfältige Planung und bedarf möglicherweise Anpassungen in Betriebsabläufen in dem konkreten Bereich. Zum Beispiel da die Betankung jetzt, also zum Beispiel jetzt gerade explizit bei den elektrifizierten Lkw-Flotten, dann je nach Ladestandard zeitintensiver sein kann und auch ausfällt, und dann oftmals auch auf dem Depot über Nacht stattfindet. Man hat dann eine Tankfüllung und mit der muss man die Routen dann planen, dass sie in dem Ausmaß dann auch stattfinden, sodass der Tank nicht leer geht.
Ja, klar.
Und dann werden sie dann letztendlich über Nacht beim Depotladen wieder voll aufgetankt. Ja, aber im Allgemeinen muss man, glaube ich, darauf achten, dass die tatsächliche Umstellung auf alternative Antriebsarten, unabhängig jetzt nur von der elektrifizierten Lkw-Flotte, dann von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Und das wissen auch viele Zuhörer wahrscheinlich. Darunter fallen zum Beispiel auch politische Maßnahmen, wie die einzeln begünstigt werden. Subventionen ist hier das Schlagwort. Aber auch der technologische Fortschritt der dann letztendlich auch mit der Kostenentwicklung stark zusammenhängt, oder auch Verbraucherpräferenzen, was jetzt aber letztendlich mehr so in den privaten Bereich fällt. Aber auch muss man da natürlich gucken, wie die Unternehmen die einzelnen Entwicklungen der Hersteller annehmen und welche sich da als geeignet herausstellen, um die dann weiterhin zu fördern.
Und wenn du jetzt ein Auto kaufen würdest privat, was würdest du für einen Antrieb wählen?
Ja, da ich in der Kölner Innenstadt wohne und gerade noch kein Auto besitze, habe ich mich mit dieser Frage noch gar nicht so viel auseinandergesetzt, weil ich auch in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich kein Auto kaufen werde, solange ich es nicht unmittelbar brauche. Aber wahrscheinlich werde ich dann auch ein E-Auto nehmen. Mhm. Welches Modell kann ich gar nicht so genau sagen. Aber irgendwas, was ich zu Hause laden kann, weil die Distanzen, die ich zurücklegen werde, wahrscheinlich eh nicht so umfangreich sein werden.
Ja gut, hier in Köln, wir haben halt auch so viel Carsharing-Anbieter, ne? Und du bist ja auch Fahrradfahrer, also...
Absolut,
absolut. Das ist deine Antriebsart, das ist Muskelkraft.
Ja.
Was sind denn Gründe für und gegen eine Umstellung auf alternative Antriebsarten?
Was natürlich sehr erfreulich ist, ist, dass viele Unternehmen geantwortet haben, das haben unsere Studienergebnisse zumindest gezeigt, dass die Umweltfreundlichkeit oder auch Nachhaltigkeit für viele Unternehmen ein wichtiger Grund ist. Das nennen zumindest 66% der Teilnehmenden als primären Grund für die Umstellung auf alternative Antriebsarten. Die Vorteile liegen dabei, glaube ich, auf der Hand, also für die Umwelt gerade. Alternative Antriebsarten haben oft geringere oder keine direkten Emissionen von Treibhausgasen und Schadstoffen im Vergleich zumindest zu konventionellen Verbrennungsmotoren. Setzt zumindest voraus, dass sie mit grünem Strom oder grünem Wasserstoff betankt worden sind. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Luftverschmutzung durch CO2 reduziert wird und die Unternehmen ihren sozialen und auch unternehmerischen Verantwortungen nachkommen können.
Lass uns zum Schluss eine schnelle Runde machen. Ich sage ein Wort und du sagst einfach ganz kurz, was ist der Stand der Dinge in der Logistik? Ich weiß, du bist Forscher und du musst jetzt inhaltliche Abstriche machen. Das kannst du dann aber auf mich schieben, auf das Gesprächsformat. Genau, Automatisierung.
Der Markt wächst in dem Bereich und in schöner Regelmäßigkeit werden seit einigen Jahren immer neue automatisierte Lager gebaut und das wird in Zukunft auch so weitergehen.
Okay, Robotik.
Fachkräftemangel, demografischer Wandel und ein Lieblingswort unserer Zeit, nämlich Skalierbarkeit.
Gut, und dann die gute alte KI.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden in der Zukunft in der Logistik eine entscheidende Rolle spielen, indem sie Effizienzsteigerung, Automatisierung und optimierte Prozesse ermöglichen. Das hat übrigens ChatGPT für dich geantwortet.
Okay, ich danke dir. Aber das zeigt, glaube ich, auch schon, dass vieles von ChatGPT, von künstlicher Intelligenz übernommen wird in Zukunft und wir uns anderen Dingen widmen können. Okay, 30 Jahre Lok, Handelslogistikkongress. Was ist dein Tipp, wenn man am ersten Abend etwas länger gefeiert hat?
Gute Frage. Da Elotrans bei mir nicht hilft, würde ich auf viel Obst, Wasser und ein bisschen Schmerzresistenz verweisen.
Okay, also immer schön viel Wasser trinken. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg nächste Woche, aber auch Spaß. So eine Konferenz macht doch auch immer wieder Spaß.
Ja, Caro, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und kommt bitte alle auf den Handelslogistikkongress.
Das war Folge 101 der EHI Retail Insights. Ja, wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast, gebt uns 5 Sterne und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.